Wir wollen die heutige Verkündigung unter ein Gotteswort stellen, und zwar Jeremia 47, Vers 6. Jeremia 47, Vers 6. Da heißt es in Jeremia 47, Vers 6, wehe! Schwört Jehovas, wie lange willst du nicht rasten? Fahre zurück in deine Scheide, halte dich ruhig und still. Von diesem Wort her wollen wir heute die Heilige Schrift ein ganz klein wenig besehen. Die Zeit, in der wir heute leben, wird durch den Heidenapostel Paulus in Epheser, Kapitel 3, Vers 2, die Verwaltung der Gnade Gottes genannt. Die Verwaltung der Gnade Gottes. Das ist eine Mitteilung, die wir besehen müssen, in die wir uns hineinarbeiten müssen anhand der Heiligen Schrift. Daher möchte Gnade geben, dass wir diese Mitteilungen zugleich auch verstehen, erkennen. Diese Gnadenverwaltung hat ganz sicherlich viele Ansätze, Ansatzpunkte und Wirkungsseiten auf den Menschen allgemein, insbesondere natürlich gegenüber dem Erretteten. Und wir wollen heute lediglich die hier an dieser Stelle erwähnte Gnade in der Zeitbeziehung sehen, in welcher das Schwert Gottes in der Scheide still und ruhig ist. Und genau das ist heute in der Zeit der Gemeinde. Wehe, beginnt der Vers in Verbindung mit dem Schwert, sodass wir sagen können, dass Wehe zugleich Gericht bedeute. Wenn Gottes Wort von Wehe redet, dann redet es letztlich vom Gericht, einem angekündigten Gericht oder einem bestehenden. Während das Schwert ruhig und stille ist, vermag es, solange es im Futteral ist, niemand zu beschädigen. Dieses hier erwähnte Schwert, mit dem wir es zu tun haben, ist zugleich im gezogenen Zustand das darstellende Symbol des gerechten Gerichtes Gottes über die gerichtsreife Welt, so könnten wir sagen. Wie lange willst du nicht rasten, bedeutete Israel im Gerichte Gottes damals. Und wir wissen, dass dieses Schwert Gottes als Zeichen des Gerichts Israel beinahe aufgerieben hat. Bald ist die Gnadenzeit, in der das Schwert stille steht, vorüber. Bald ist es soweit. Und dann wird es umso stärker schlagen und nachholen, was in der Zeit der Gnade versäumt worden ist. versäumt im Hinblick der Rettungsgnade wegen. Das bedeutet, dass Gott sein Schwert nicht gezogen hat, um Menschen zu retten. Die ins Gericht zu bringende Gesamtheit dieser Welt hat sich mitsamt dem Satan und seinem ganzen Heere gegen den Schöpfer, gegen Gott empört. Wir sind, die wir als reine Menschen ohne Vergebung durch das Blut des Lammes gefunden werden, in den Augen des Herrn eine ganz aufrührerische, rebellische Truppe, die nicht, deren nicht anders begegnet werden kann seitens Gottes als im Gericht. Das ist die einzige Möglichkeit, die Gott noch offen hat. Auch hatten wir uns, beginnend im Garten Eden, für die Lüge des Teufels entschieden. Wir hatten uns dafür entschieden. Es war eine Entscheidung, die wir getroffen haben und die wir heute noch treffen, auch als Kinder Gottes. Sonst wären Sünden nicht in deinem Leben. Und in diesem Zustand Gottes geliebten Sohn mit ermordet. Das ist der Geist der Rebellion, dem wir vom Vater der Lüge injiziert bekommen haben. Diese Ermordung des Gottessohnes hat letztlich jeder getan, der mit Sünde und mit Sünden verbunden ist. Bis zum heutigen Tag liebt diese linksseitige Welt die Finsternis mehr als das Licht. Linksseitig deshalb, weil der Herr bei der Scheidung der Schafe zu den Böcken sagt, zur Linken geht ins Feuer, ihr Verfluchten. Und das Wort Gottes teilt mit. In Johannes 3, Vers 19, weil ihre Werke böse sind. Darum. Und das Wort Gottes, das Wort der Gerechtigkeit urteilt darüber, dass demzufolge, sagt der Apostel, jeder Mund verstopft werde. Verstopft und die ganze Welt dem Gerichte Gottes verfallen sei. Römer 3, Vers 19. Steht alles wörtlich geschrieben. Und wir müssen heute angesichts dieser gottgeoffenbarten Tatsache fragen, wie kommt es eigentlich, dass der lebendige Gott in seiner Gerechtigkeit, die ihm eigen ist, nicht längst, nicht lange schon sein Urteil über diese Menschheit vollstreckt hat? Das ist eine Frage, die steht ernstlich an. In geradezu frechster Art reißen die Gottlosen ihren Mund wieder den Höchsten auf. Sie tun so, als ob sie nie von einem Gott zur Rechenschaft gezogen würden. Sie tun aber so, als ob es keinen Gott gäbe. Sie werden staunen. Und sogar über das in der Heiligen Schrift angekündigte Zorngericht Gottes macht man sich lustig. Während ihre Lippen typisch vergängliche Worte reden, nennen sie zugleich das, was im Himmel ist, nennt das, was im Himmel ist, ihr Mund. Wir haben viele Verlorene um uns, die da sagen, Gott sei Dank. Und das redet der Psalmist in Psalm 73, Vers 9 und sagt wörtlich, sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge wandelt auf der Erde. Das ist der Zustand. Wir müssen noch einmal fragen, warum hat Gott noch nicht schon zugeschlagen? Da müssen wir antworten von der Heiligen Schrift her, weil das Schwert Gottes noch in der Scheide ruht. Wir wollen demzufolge uns ein Beispiel, eine Mitteilung aus dem Alten Testament entnehmen, um diese Aussagen letztlich noch zu präzisieren und zu verdeutlichen. Was in 1. Chroniker 21 steht. Wir schlagen dazu 1. Chroniker auf, um das Wort Gottes besser zu verstehen in dieser Aussage hier. Entgegen dem Willen Gottes, entgegen dem Willen des heiligen Gottes, hatte David, der König Israels, die streitbaren Männer in Israel zählen lassen. Der Herr war es, der es eine solche Volkszählung verboten hatte. Und wir müssen fragen, ja, warum hat es denn Gott überhaupt verboten? Hätte es doch Baum gar nicht so verboten, dann wären die auch nicht in Sünde geraten. Es wäre doch eine Möglichkeit, so zu fragen. Und wir müssen antworten, weil Gott dann nicht mehr den Sieg des Volkes Israel über die Feinde im Glauben geben konnte. Das hätte Gott nicht mehr geben können. Denn wenn David die Zahl wusste, und das wusste Gott vorher, dann würde er auf die Übermacht seiner Soldaten geblickt haben und sein Vertrauen, und wenn es nur 3 oder 5% war, wäre auf diese Dinge übergewechselt und Gott wäre geschmälert worden, was aber dazu benötigt wurde, dass Gott die Ehre empfing. Um dieses Maß hätte David nicht mehr sein ganzes Vertrauen auf die Macht Gottes gesetzt, von der wir letztlich abhängig sind. Und der König David wusste, ich sag's noch einmal, der wusste, dass es böse in den Augen des Herrn war. Der wusste das. Und dennoch tat er es. Wir lesen in 2. Samuel in der Parallele in Kapitel 24, dass Satan ihn reizte. Wir brauchen das jetzt nicht aufzuschlagen. Da reizte der Satan den David, die Schlachtreihen Israels zu zählen. Wir wissen nicht, was die Ursache war, dass Gott zuließ, das hat eine Ursache gehabt, dass Gott zuließ, dass der Satan wie an einer Streichholzschachtel diesen David reizte, bis er zum Brennen kam. Wir wissen nicht warum. Aber irgendwo lag eine Ursache, mit der er nicht völlig klar vor dem Herrn stand. Wir sehen, wie tief die Ursachen eines Falles auch bei einem Kinde Gottes heute liegen mögen. Für das äußere, sichtbare Auge verdeckt. Oft im geistlichen Bereichen wirksam. In 1. Chroniker 21, Vers 6, da lesen wir von seinem Heerobersten Joab, war ein gottesfürchtiger Mann, der den Befehl für die Zählung empfing, dass die Worte der Zählung ihm ein Gräuel waren. Der Joab ist bald kaputt gegangen. Der wusste, was das bedeutete. Und der Mann nach dem Herzen Gottes nicht. Wir sehen, wie gefährlich es ist, wenn wir eigenen Gedanken nachgehen. Wenn wir eigene Wege beschreiten. Nicht allein dem Joab, sondern auch nach Vers 7 war es in den Augen Gottes übel, steht da geschrieben. War eine üble Sache in den Augen des Herrn. Und erst nachdem Gott anfing, das Volk Israel zu schlagen, kommt David zur Umkehr und sagt, ich habe sehr gesündigt, dass ich diese Sache getan habe. Vers 8. Die Pest raffte jedenfalls sofort im Gerichte Gottes zunächst mal die ersten 70.000 Mann weg. Das war der erste Schlag. Vers 14. Und dann sendet Gott im Himmel noch den Engel Jehovas, Vers 15. Mit dem Auftrag, Israel zu verderben. Das muss man sich vorstellen. Um die Strafen gerechterweise voll zu machen. Und hier heißt es sogar, und um Jerusalem zu verderben. Und weil von jeher Gott den Menschenkindern Gnade erweisen wollte, selbst dann, wenn wir voller Sünden sind, voll in Sündenschuld leben, da hat der lebendige Gott Gedanken voller Gnade mit ihnen. Und das ist der Beweggrund, weshalb Gott vom Himmel her redet und sagt zu diesem Engel Gottes, genug, sagt Gott vom Himmel her, ziehe jetzt deine Hand ab. Das heißt, Israel blieb am Leben wegen der gotteigenen Gnade, mit denen er den Menschenkindern begegnet. Würde Gott keine Gnade haben, oder würde Gott die Seite seiner Gnade nicht immer wieder so reichlich geöffnet haben, gäbe es schon viele Jahre keine Menschen mehr. Und jetzt müssen wir aufpassen, müssen langsam vorangehen, damit wir jetzt den Sinn der ganzen Mitteilung erfassen. Darauf kommt es ja nun letztlich an. Genug, sagt Gott vom Himmel, ziehe jetzt deine Hand ab. Dieses Wort des Gottes vom Himmel geschah, als der Engel gerade, das war kein Zufall, sondern als er gerade an der Tenne Ornans stand. Das ist ein gewaltiges Ereignis, wenn wir die Zusammenhänge kennen, die wir hier auch besehen wollen. Nach Vers 16 stand er. Noch das scharfe Schwert gezückt, so lesen wir. Da erweist dieser Engel dem schuldigen David und seiner Ältesten und dieser seiner Ältesten ihm Gnade. Er lässt sich sehen. Der Engel lässt sich sehen. Das ist eine Gnadenerweisung. Das heißt, Gott offenbart sich in Gnade. Zwar in seiner kriegerischen Ausrüstung mit dem Schwert in der Hand. Beachten wir hier bitte, als sich Gottes Engel erkennen lässt und die Ältesten auf ihre Angesichter fallen. Dem blieb nichts mehr anderes übrig. Die wollten und die fielen auch mitten ins Gesicht auf den Boden. In diesem Moment hat er noch das Schwert ausgestreckt in seiner Hand. Dieser gewaltige Engel, von dem dort das Wort Gottes redet, dass sie ihn sahen zwischen den Himmel und zwischen der Erde über der Tenne Ornans. Das waren Entscheidungen, Sekunden von Entscheidungen über Tod und Leben ganz Israels. Das Schwert war noch nicht in seiner Scheide. Ja, es konnte gar nicht darinnen sein. Wir sehen, wie wichtig die Zusammenhänge sind. Da müssen wir fragen, weshalb nicht? Weil Gottes Gerechtigkeit über die Sünde Davids noch nicht wiederhergestellt war. Kann denn überhaupt ein Mensch in irgendeiner Form etwas tun, um das Schwert des Herrn in die Scheide zu bringen? Und da müssen wir sagen, jawohl. Jawohl. Nur der David hat's noch nicht getan. Aber in sonderbarer Weise, in eigentümlicher Weise, ist dem David in dieser schlimmen Situation der rechte und richtige Weg überhaupt nicht eingefallen. Er kam gar nicht darauf, dieser David, der so viele Begegnungen mit dem lebendigen Gott und Erweisungen der Gnade Gottes empfangen hatte. Und wir erkennen zugleich daraus, dass wir Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, aus uns heraus den Willen Gottes zu tun. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. David und das Volk Israel bedurften eines Schuldopfers. Darauf kam es an. Sie bedurften eines Opfers für die Sündenschuld. In Vers 18 spricht Gott zum Propheten Gad. Wir sehen, wie Sünde von Gott trennt. Gott redet gar nicht mit David. Verstehen wir das? Er redet zum Propheten Gad. Er solle dem David was sagen. David solle an dieser Tenne Ornans einen Altar bauen, ganz schnell mit Steinen. Und nach Vers 16 dem Jehova Brandopfer zu opfern. Das Brandopfer war ein Ganzopfer dem lebendigen Gott. Und als das interessant ist, als das geschehen war, als die Sünde gesühnt war, da lesen wir in Vers 27, da steckte der Engel sein Schwert wieder in die Scheide. Da ruhte es. Gell, das ist hochinteressant. Was Gott hier uns mitteilt in seinem Wort, wir haben diese Geschichte schon sicherlich wiederholt gelesen, aber wir sehen, der Herr möchte Gnade geben, dass wir die Zusammenhänge verstehen, um die es ja hier letztlich gilt, sie zu erkennen, uns an ihnen sowohl zu erfreuen, als auch, dass wir Belehrung empfangen durch sein Wort. Das ist die Absicht des lebendigen Gottes mit uns. Die Tenne Ornans hatte Gott bestimmt zur Offenbarung seines Willens als Ort der Vergebung. Als Ort der Vergebung. Für die Schuld, ja, für die Schuld Davids in erster Linie und die Schuld Israels. Und Gott hatte ein stellvertretendes Opfer gefordert, Brandopfer. Die Tenne Ornans war genau die Stelle, wo Abraham seinen Sohn Isaak einstmals opfern sollte. Das war der Berg Moria. Der Berg Moria zieht sich von Jerusalem bis hinüber an das äußere Hügelgelände. Auch damals bei Isaak, da hatte Gott in seiner Liebe und Gnade ein stellvertretendes Opfer. Die Bibel sagt, da hinten im Dickicht ein Witter war mit seinen Hörnern gefangen. Und er war dafür bestimmt, diese stellvertretende Sühnung zu tun. Im Hinblick, den Sohn der Verheißung, in welchen allerdings keine Rettung war, in Isaak war keine Rettung, letztlich im Blick auf Christus. Die große Schuld, die der David auf sich geladen hatte, brauchte der David nun nicht mehr zu bezahlen. In diesem angenommenen Opfer war sie beglichen. David war frei, Israel war wieder frei. Das lehrt uns hier das Wort. Denn diese Brandopfer, die David opferte, die wurden angenommen. Die Bibel sagt, dass vom Himmel her Feuer kam und nahm die Opfer auf. Die Verbindung, die Gemeinschaft mit Gott war wiederhergestellt. Lieber Freund, wenn du noch nicht errettet sein solltest, dann wird dieses Feuer dich treffen. Denn Gott hat ein stellvertretendes Opfer in Christo bestimmt. Auf ihm ging's einst nieder. Wir kommen dann gleich noch drauf. Jahre später ließ Gott an der Tenne Ornans den Tempel Salomos errichten. Viel, viel Tierblut ist damals geflossen. Alles dieses Tierblut war aber nicht in der Lage, auch nur einen Israeliten mit dem ewigen Leben Leben zu verbinden. Dazu reichte es nicht. Es gereichte aber, dass das Gericht abgehalten wurde in den gegenwärtigen Tagen. Damit wir der ewigen Herrlichkeit teilhaftig würden, musste dafür ein entsprechendes, ein passendes Opfer gesucht werden. Aber da war keines. Für uns war kein Opfer da. Denn in dem Opferblut der Tiere, da war keine Ewigkeitsvergebung. Und weil kein Opfer da war, da fing Johannes in Offenbarung 5, Vers 4 an zu weinen. Da war niemand würdig. Und da wird ihm gesagt, weine nicht. Du brauchst nicht zu weinen, Johannes. Siehe, es hat einer überwunden. Dem Johannes wird gesagt, du brauchst nicht zu weinen, seh es doch. Wie viele Menschen sind in unserer Gemeinschaft der Stadt Frankfurt und sehen es nicht? Obgleich Jesus die Frage der Schuld überwunden hat, der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, da gibt's keine Verwechslungen mehr. Dieser Herr Jesus, er kam. Die Bibel sagt, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer hat er die ganze Sünde abgeschafft. Und weiter, um viele Sünden zu tragen. Das lesen wir in Hebräer 9, Vers 26 bis 28. Da drin stehen die Worte mit enthalten, unter anderem. Aber auch unser Herr Jesus ist auf diesem Berg Moria ermordet worden, geopfert worden. Nur müssen wir beachten, dass der Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 12 sagt, dass er das außerhalb des Tores, außerhalb des Lagers vollbracht hat. Die Gemeinschaft mit dem Volke in Jerusalem und dem lebendigen Gott war nicht vorhanden. Es waren Tage, in welcher Gott das gezückte Schwert in seiner Hand hielt. Wir können Gott danken, dass einer bereit war, seinen Rücken den Raufenden anzubieten und den Schlagenden. Seine Schläge, die Jesus erhielt, galten uns. Er ist als in Stellvertretung für dich diesen Weg gegangen. Preise deinen Gott täglich. Dass, wenn du errettet bist, wenn du dein Leben durch Bekehrung hin zu Christus geführt hast, er dieses Gericht von dir abgewandt, er dich lieb hat, oh lass dich doch lieben, durch Gehorsam. Nicht durch eigene Gedanken, sondern durch Gehorsam. Für die anderen schon, aber für ihn, unseren Herrn, gab es keine Stellvertretung. Wie für Isaak, wie für David, wie für Israel, wie für uns. Und der Zorn Gottes war völlig auf den Sohn der Liebe gekommen. Das sage ich. Wir haben es eben mit einem heiligen Gott zu tun, der auch kein Auge zukneifen konnte, obgleich sein geliebter Sohn sich ins Mittel gestellt hatte. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Sünde nicht ungerichtet an sich vorüberziehen lassen kann. Und wer um diese Gerechtigkeit Gottes weiß, wird die Frage seiner Sünden schnell klären und klären müssen. Wehe dem. Wehe, sagt der Prophet Jeremia, wer es nicht tut. Für den gibt's eine Begegnung mit dem Engel Gottes, in der Hand das gezückte Schwert. Machen wir es uns nicht so leicht, denn auch über David wird gesagt, dass er gar nicht hingehen konnte, um Gott zu suchen, Vers 30, denn er war erschrocken vor dem Schwerte des Engels Gottes. Der hat innerlich und äußerlich gezittert und gebebt, nur weil er das Schwert gesehen hat. Damit du dir im Klaren bist, wem du begegnest. Und der David, das war ein Haudegen, das sage ich nur. Das war kein Feigling. Der hat wieder Feinde gekämpft, die zigmal stärker waren und hat gesiegt. Aber die Frage unserer Sünden zu klären, es geschieht durch die Bekehrung hin zu Jesus, dem Sünderheiland. Nirgends anderes. Wehe, wenn du woanders etwa dein Heil versuchen solltest. Du gehst zugrunde. Du wirst zu Schanden. Aber die Frage ist, bist du schon gekommen? Hast du diesen entscheidenden Schritt zu dem Lebensgeber Jesus schon vollzogen? Wenn nicht, stehst du im Schuldzustand, wie David in Vers 13. Da war noch kein Opfer für ihn gebracht, wo er sagt, mir ist sehr Angst. Der David, ja, genauso will der lebendige Gott über jeden Verlorenen nach Römer 2, Vers 9 tun, wo geschrieben steht, Drangsal und Angst über jede Seele zu bringen, die den Willen dessen, der da Gott heißt, nicht tut. Wie froh aber war dieser David, als er in seiner Not, in seiner großen Not nach Vers 26, Gott sein Opfer annahm. Wir lesen, und er, Gott, antwortete ihm mit Feuer vom Himmel auf dem Altar des Brandopfers. Gott konnte vom Gericht nicht zurückziehen, aber es traf das Schlachtopfer. Das Feuer ging auf das stellvertretende Opfer nieder. Und mit David konnte Gott wieder Gemeinschaft haben, wie mit seinem Volke Israel. Der Herr nahm die Schuld des David durch ein Opfer. Er nahm es völlig hinweg. Er hat dann auch nicht mehr darüber gesprochen. Es war ja ein Opfer dafür gebracht worden und Gott hatte ja gesagt zu diesem gebrachten Opfer. Aber noch viel, viel gewaltiger hat Gott auf deine und meine Sünden geantwortet. Der himmlische Vater hat den Sohn seiner Liebe gesandt. Ihn traf das ganze Feuer des Gerichts. Und seitdem der Herr Jesus für uns gestorben ist, befindet sich sein Schwert wieder in der Scheide. Das ist seit Golgatha. Die Gerechtigkeit seiner göttlichen Rache, der Rache Gottes, ist auf die Seite gestellt. Aber wir müssen hier eine Einschränkung tun, weil es auch Gottes Wort tut. Auf Zeit. Warum auf Zeit? Wegen der Verwaltung der Gnade Gottes, sagt Paulus, wie wir eingangs hörten. Es herrscht Gnadenzeit, die der Sohn der Liebe vom Vater gebracht hat. Sie herrscht heute noch. Aber bald ist diese schöne Rettungszeit vorüber. Dann wird Gott ohne Gnade, dann wird Gott ohne Barmherzigkeit jede Sünde vergelten. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 34, Vers 6 zu diesem Thema, das Schwert Jehovas ist voll Blut. Gott selbst wird dann Gericht üben an jeder Seele, die nicht Ja gesagt hat zum Angebot seiner Rettung. Er wird Gericht üben über all die harten Worte, welche gottlose Sünder gegen Christus geredet haben. Lesen wir in Judas, Vers 15. Und sie werden im Feuer verschmelzen, weil sie kein Opfer, weil sie kein stellvertretendes Opfer hatten, sind sie selbst der Gegenstand göttlichen Gerichts und göttlichen Feuers. Zwar darf man heute noch spotten in eigener Sache oder unter Leitung des Fürsten der Finsternis dieser Welt, sich über den dreimal heiligen Gott lustig machen. Die Langmut des Herrn aber hat irgendwann, und wir können sagen, auch bald ein Ende. Dann sinkt die Sonne seiner Liebe. Und die Tür der Gnade wird ewig verschlossen sein. Wer in den Tagen, in denen das Schwert in der Scheide steckt, das Opfer Jesu nicht annimmt, begegnet dennoch, auch wenn er nicht will, den Herrn einmal mit dem gezückten Schwert, und das ist Gericht. Für diejenigen, die in der Zeit zu Jesus kommen, wo das Schwert in der Scheide steckt, hat der Herr Jesus unser Gericht auf sich genommen. Johannes 5, Vers 24. So wie Gott bei Daniel mit Feuer vom Himmel antwortete und das Opfer annahm, so hat im Zeichen dieses Feuers Gott an seinem Sohne das völlige Gericht kommen und zugelassen. Wer heute den Herrn Jesus, dass Gott wohlgefällige Opfer nicht in Anspruch nimmt, bleibt in dem Gericht oder mit dem Gericht verbunden, nach Römer 2, Vers 5. Als bei David das Schwert in die Scheide kam, da hatte er nur noch Gedanken. Wir lesen davon in 1. Chronika 22, Vers 1. Dem großen Gott ein Haus zu bauen. Das sind die mitgeteilten Gedanken Davids über Gott. Denn im Gericht hat hatte er den rechten Platz dafür erkannt. Das war die Tenne Ornans. Seit Christus das Schwert, seit dieses Schwert in die Scheide kam, sollten sich auch unsere Gedanken, deine und meine, soweit wir errettet sind, nur noch um den Bau des geistlichen Tempels bewegen. Da unser rechter Platz der Opferplatz mitgeteilt ist, welcher ist Christus der Herr. Amen.